Ja, das letzte Mal haben wir uns begonnen, ein bisschen intensiver wieder zu beschäftigen mit dem Hintergrundprozess, der sich da während des Sündenfalls oder überhaupt während des ganzen Schöpfungsgeschehens abspielt. Einmal jetzt so aus der Perspektive, wie es immer Rudolf Steiner schildert irgendwo, also diese Vorgänge, wie langsam dieses Menschenwesen überhaupt herabsteigt auf die Erde. Also den Prozess schauen wir uns jetzt an. Weil der wird jetzt da auf die eine Art beschrieben. Und jetzt gibt es aber viele Details, die scheinbar zumindest dann nicht vorkommen, die Rudolf Steiner dann schildert. Also das eine Wichtige war dabei, dass ja überhaupt diese ganze Erdentwicklung, das haben wir ja schon oft und oft und oft besprochen, dass da viele Entwicklungen vorausgegangen sind, also diese drei planetarischen Entwicklungsstufen, die vorangegangen sind, eben der alte Saturn, die alte Sonne, der alte Mond, was aber sehr wichtig ist, weil alles, was dort veranlagt wurde, jetzt einmal wieder herauskommt. Das ist also in gewisser Weise schon da, natürlich nicht in materieller, physischer Form, zunächst einmal auch nicht in ätherischer Form, sondern es kommt aus dem Geistigen heraus, das heißt aus einem Schöpfungsprozess heraus, geht dann ins Seelische über und bildet dann, was da im Seelischen herauskommt, wenn man so will, das Rohmaterial, aus dem die Erdenschöpfung jetzt geschaffen wird. Also die fängt nicht völlig im Nichts an, sondern es kommt etwas heraus aus der Vergangenheit. Also es kommt nur insofern aus dem Nichts heraus, als es eben ja in der Zwischenzeit von den vorangegangenen planetarischen Entwicklungsstufen sich alles so weit vergeistigt hat, dass es also selbst für erfahrenen Hellseher, wenn man so will, also der den geistigen Blick geöffnet hat, nicht oder nur sehr schwer zu verfolgen ist dazwischen. Also es zieht sich praktisch ganz nahe an die Schöpfungsquelle hin zurück und kommt von dort erst wieder heraus. Also es ist zwischen den großen planetarischen Zuständen überhaupt, geht es eigentlich bis in den Nirvana-Zustand wieder hinauf und dazwischen gibt es dann auch nur so kleinere Runden, wo sich's auch also sehr stark zurückzieht. Also das ist überhaupt eine Charakteristikum dieser Entwicklungsprozesse, dass immer wieder Phasen völliger Vergeistigung sind, dann geht's herunter bis ins physische, sogar materielle Dasein und dann zieht sich's wieder zurück so ein schwingender Prozess, so ein Pulsieren, also zwischen der physischen Erscheinung und dem ganz ins Geistige Verschwinden, das passiert auch innerhalb, also dieser einzelnen planetarischen Entwicklungen, eben in leichterer Weise. Aber ganz große Schritte der Vergeistigung sind zwischen den einzelnen planetarischen Zuständen. Und eben bei der Erdentwicklung ist es so, dass am Anfang eben diese drei Zustände, alter Saturn, alte Sonne, alter Mond, kurz wiederholt werden. Und zwischen diesen Wiederholungen sind eben auch Vergeistigungen. Die gehen nicht ganz so hoch hinauf, aber es verschwindet auf jeden Fall aus der äußeren Erscheinung. Weil Wiederholung des Saturnzustandes heißt, es kommt zumindest eine Verdichtung bis zur physischen Wärme. Also was Physisches erscheint bereits als Wärme und dann vergeistigt sich's aber wieder. Dann wird die alte Sonne wiederholt, da gibt's eine Verdichtung bis zum Luftzustand und dann vergeistigt sich das Ganze wieder, zieht sich also aus der Erscheinung zurück. Und dann kommt der alte Mondenzustand. Der alte Mondenzustand geht bis zum wässrigen Element hinunter, hat erstmals auch die Besonderheit, dass sich die Menschheitsentwicklung, die damalige Menschheitsentwicklung, das heißt, damals sind die Engelwesenheiten, die heutigen Engelwesenheiten, die damals ihre Menschheitsstufe durchmachen, aber da ist das Charakteristikum, dass diese Entwicklung erstmals nicht, wenn man so will, auf dem Zentralgestirn stattfindet, sondern auf einem peripheren Planeten, wenn man so will. Also dieser alte Mond spaltet sich ja, da spaltet sich eine Sonne ab davon die weder unsere heutige Sonne ist, noch diese alte Sonne, also dieser Planetenzustand, aber halt auch ein Sonnenzustand ist, sogar erstmals irgendwie eher vergleichbar unserer Sonne ist, während die alte Sonne ja noch ganz anders geartet war. Die ist erst dadurch aufgestiegen, durch diese ganze planetarische Entwicklung, dass sie eben nicht mehr Planet ist, sondern wirklich Sonne. Das heißt also ein ganz für sich leuchtender Körper im Weltall, der also geistig gesehen auch wesentlich höher steht. Und den Zustand hat sie aber bereits erreicht, nachdem sie die alte Sonne absolviert hat, und kann daher bereits während des alten Mondendaseins wirklich so ein Sonnengebilde sein, ein eigenständiges. Unsere heutige Sonne steht zwar trotzdem noch höher, aber sie ist damals bereits eine wirkliche Sonne. Aber die Wesenheiten, die ihre Menschheitsentwicklung durchmachen und wo auch die Grundlage für unser Menschenwesen weiter ausgebaut wird, die findet abseits dieser Sonne statt. Also die kann also dieses Tempo der Sonnenentwicklung nicht mitgehen und muss daher abseits gehen, was mit einer der Ursachen dafür aber ist, dass dort sich jetzt auch Widersacherkräfte entwickeln können. Immer gerade nämlich die Wesenheiten, die ihre Menschheitsentwicklung durchmachen, das heißt, die gerade aufsteigen dazu, ein geistiges Wesen zu werden, das heißt, ein Ich bekommen, die sind immer am meisten gefährdet, irgendwo aus der Entwicklung abzuzweigen. Das heißt, nicht in diese ganze Hierarchie sich bruchlos einzuordnen. Und wir wissen ja, dass sich auf dem alten Mond eben gerade die luziferischen Wesenheiten dann auch herausgebildet haben. Also es gab eben Engelwesenheiten, die ihr Entwicklungsziel erreicht haben und andere, die das nicht erreicht haben, und das sind dann die luziferischen Wesenheiten geworden, die dann hereinwirken in unsere Erdenentwicklung besonders. Es sind zwar schon auf den früheren Entwicklungsstufen auch Wesenheiten zurückgeblieben, aber die haben damals noch nicht als Widersacher in dem Sinn gewirkt. Also als arimanische Wesenheiten zum Beispiel sind auf der alten Sonne zurückgeblieben, aber das hängt also damit zusammen, dass damals die Entwicklung eben noch nicht auf einem Nebenplaneten, wenn man so will, stattgefunden hat, sondern direkt im Zentralgestirn. Da ist diese Widersacherwirkung gar nicht zum Tragen gekommen. Und das beginnt also jetzt erst. Und jetzt erst kommen dann auch diese arimanischen Wesenheiten als Widersacher zur Wirkung, eigentlich erst während unserer Erdentwicklung. Also auch selbst die luziferischen Geister haben zwar schon begonnen, während des alten Mondes ihre Wirkung zu entfalten auf den Menschen, der aber noch kein Ich hatte, sondern von dem also nur physischer Leib, Ätherleib, Astralleib da war, aber sie haben immerhin dem Astralleib einen sehr starken Impuls zur Selbstständigkeit gegeben. Und das heißt, mit einem anderen Wort ausgedrückt, zum Egoismus, kann man auch sagen. Also das hängt damit zusammen. Egoismus ist nichts anderes als ein Astralleib, der sich ziemlich selbstständig macht und ziemlich abkoppelt vom Rest der Seelenwelt. Und das ist das, was wir also jetzt herübernehmen. Alle diese Dinge werden eben kurz wiederholt am Beginn der Erdentwicklung, also in dem der Saturnzustand, Sonnenzustand, Mondenzustand wiederholt wird. Dann gibt es noch einmal eine große Vergeistigung, oder sagen wir eine mittelgroße Vergeistigung, nicht bis ganz hinauf, aber doch so, dass es sich aus der Erscheinung zurückzieht. Und dann kommt die eigentliche richtige Erdentwicklung in Schwung. Jetzt beginnt also was Neues, was wirklich Neues. Und das ist aber noch nicht, auch darüber gesprochen, noch nicht der Beginn, der hier geschildert wird in der Genesis, sondern der beginnt sogar noch ein bisschen später, nämlich dann, als Erde und Sonne sich voneinander zu trennen beginnen. Also das heißt, es setzt genau dort ein, wo die Entwicklung wieder auf einem, wenn man so will, Nebenplaneten beginnt und nicht auf dem Zentralgestirn. Da setzt die Schilderung ein. Und das hängt auch damit zusammen, dass das mit einer Weiterentwicklung des Bewusstseinszustandes, nämlich auch dieser Elohim, verbunden ist. Gerade diese Trennung. Gerade durch diese Trennung also entwickeln sie ein viel stärkeres Bewusstsein, als sie vorher hatten, wo sie sich jetzt in ihren Werken beginnen zu spiegeln, aber selber nicht mehr drinnen stecken. Es ist eben was anderes, wenn man sich das Werk sozusagen vor sich hinstellen kann, als wenn es nur innerlich erlebt. Also selbst ein Maler oder so, wenn er das Bild nur innerlich seelisch erlebt, das ist was anderes, als wenn er sich äußerlich gegenüberstellen kann, wenn er sich trennen kann davon. Kriegt man noch ein ganz anderes Verhältnis dazu.
Und das schaut auch dann ganz anders aus.
Ja.
Also nicht mehr man selbst ist, sondern
genau.
Da wirkt alles möglich.
Genau. Und es trennt sich dann auch immer mehr und kriegt sozusagen einen total objektiven Charakter. Und da setzt also diese Schilderung ein. Aber da ist eben schon, wenn diese Schilderung einsetzt, ist manches von dem schon veranlagt, also ist schon drinnen, weil Sonnenzustand, also dass sich Erde und Sonne trennen können, setzt voraus, dass zumindest schon das Wärmeelement wieder herausgekommen ist, dass zumindest das Luftelement herausgekommen ist. Und sogar dann, wenn die Erde sich abtrennt bereits, also beginnt sich das Wasserelement zu bilden. Das kommt heraus. Ich meine, das ist sogar ein sehr starkes Erlebnis, nicht umsonst wird, also als ein Aspekt, warum in der Genesis dann von den Wassern gesprochen wird. Also von den Wassern unten und von den Wassern oben. Natürlich in der Sonnensphäre sind eben nicht solche Wasser natürlich, aber es sind dort kommen die Kräfte heraus, die während der alten Mondenzeit in dort der Sonne herausgegangen sind. Und der alte Mond war der, wo überhaupt das Wasserelement entwickelt wurde, oder wenn man so will. Also, und das bedeutet aber immer auch etwas für die Schöpfer dieses Elements, wenn man so will, die aber gar nicht drinnen stecken. Also das heißt, auf der damaligen Sonne, die den alten Mond, um die der alte Mond gekreist ist in Wahrheit, von dort gingen die Kräfte aus, die das Wasserelement auf dem alten Mond erzeugt haben, das hervorgebracht haben. Und das heißt, die nehmen auf geistige Art sehr wohl das Wasserelement in sich auf oder sind die Urheber desselben. Und das heißt, sie haben es auf geistige, schöpferische Weise und auf dem alten Mond selber entsteht es auf zunächst physisch-ätherische Weise. Also dort tritt es wirklich, wirklich heraus. Und dazu gehört aber immer die Schöpferkraft. Man muss also überhaupt immer bei jedem Stofflichen, wenn man so will, das heißt bei jedem physisch-ätherischen immer dazu sein, wo ist die Schöpferquelle dazu. Die gehört immer als Ergänzung dazu. Und daher ist es auch hier ganz richtig, eben von den irdischen und von den himmlischen Wassern zu sprechen. Das eine ist eben die Schöpferkraft dazu und das andere ist das Ergebnis, das Werk davon. Das gehört also zusammen. Und was dann längst also auch schon drinnen veranlagt ist, ist also, dass eine gewisse Gliederung drin ist, das haben wir auch das letzte Mal besprochen, dass also schon gewisse Einzelwesen gebildet wurden, weil der Mensch eben einfach schon seit dem alten Saturn in Wahrheit beginnt, sich in Einzelwesenheiten zu sondern. Also auf dem alten Saturn sind es halt nur so Wärmeeier, wie es Steiner nennt, also so Wärmegebiete, und auf dem alten Mond ist es immerhin schon bis zum Wässrigen sogar verdichtet. Und innerlich belebt von einem Ätherleib bereits und sogar mit Empfindung versehen von einem Astralleib, den der Mensch auf dem alten Mond bekommen hat. Also das heißt, was jetzt herauskommt, sind Gebilde, die das in gewisser Weise alles schon mitbringen. Allerdings sind sie am Anfang der eigentlichen Erdentwicklung, das heißt nach diesen drei großen Wiederholungen, zunächst einmal noch weder in physischer noch ätherischer Form vorhanden, sondern in rein seelischer Form. Aber in der rein seelischen Form ist alles da. Das heißt, es ist auch der Ätherleib veranlagt im Seelischen drinnen. Das heißt, man kann sagen, der Ätherleib, jetzt wird es kompliziert, der Ätherleib ist in seelischer Form sehr wohl schon vorhanden, aber nicht als eigentlicher Ätherleib herausgestellt. Aber im Seelischen ist er drinnen und genauso das Physische. Das, alles das ist drinnen. Also das muss man immer unterscheiden. Also die Gesetzmäßigkeiten sozusagen sind im Seelischen drinnen. So wie wenn man sich im Seelischen ein Bild von etwas macht, was man später äußerlich realisiert, aber im Seelischen ist es schon da. Das heißt, die ganzen Gesetzmäßigkeiten des Ätherleibs und des physischen Leibs sind bereits vorhanden.
Weil wo wäre es denn sonst? Ne?
Ja.
Nein, natürlich.
Richtig. Also das sind diese Gebilde, die da sind. Und
dieses Strömungsgebilde,
ja,
entspricht das jetzt dem Astralischen, oder?
Das da unten, ja. Das sollte dastehen.
Was ist denn ein
ja, das soll sein schon das Wärmeelement, das Rote, und das Luftelement, also was dann schon eintaucht. Weil diese Gebilde, wir werden uns das jetzt heute noch, wir werden uns das noch genauer anschauen. Nehmen wir uns so ein Gebilde heraus, um das geht es ja. Also wir haben jetzt so, wenn man will, ein seelisches Gebilde. Also das heißt, das Ganze wäre, ja im Grunde müsste man sagen, ein Astrale. Das müsste man im Grunde sagen. Also es ist ein Astrale, wir zeigen ihn jetzt einmal weiß, in dem es aber doch schon drinnen gibt in seelischer Form den Ätherleib und den physischen Leib. Machen wir das vielleicht mit einer anderen Farbe.
Kann im Seelischen, so wie ich es jetzt verstehe oder vom jetzigen Standpunkt verstehen kann da alles drinnen sein?
Im Seelischen kann alles drinnen sein, ja, bis hinunter zum Physischen. Also es kann das eigentlich Seelische drinnen sein, es kann das Ätherische drinnen sein und es kann das Physische drinnen sein. Außer das Geistige. Das Geistige ist das ganze Gebilde hervorbringt. Das ist Erzeugende.
Das Ich nicht.
Das Ich nicht, weil das ist das Erzeugende. Ich meine, man kann es zwar dann so als Punkt auch hineinzeichnen, ja, weil es ausstrahlt davon, aber es ist etwas, was über dem Seelischen steht.
Ja.
Also es kann alles drinnen sein, was darunter steht, sozusagen. Aber nicht das, was darüber ist.
So kann ich aus dem Seelischen auch nie ein Ich bilden.
Genau. Rein aus dem Seelischen alleine kann ich kein Ich bilden. Genauso wie rein aus dem Ätherischen nicht ein Astralleib bilden könnte. Und aus dem Physischen nicht einmal ein Ätherleib.
Und aus dem Astralischen kann ich nichts Ätherisches bilden. Auch das geht nicht.
Naja, umgekehrt schon. Umgekehrt, das werden wir uns nicht anschauen. Also es ist drinnen auf jeden Fall jetzt veranlagt, das Ätherische und das, wie nennen wir das Physische. Aber das ist jetzt, die Zeit ist jetzt...
Das Licht noch früher, oder?
Wenn du es besser siehst,
in der Farbe.
Also ich zeichne jetzt den Teil des Astralleibes, der die Gesetzmäßigkeiten des physischen Leibes enthält, mit dem Violetten hier. Und dann sind auch die Gesetzmäßigkeiten des Ätherleibes drinnen. Die sind auch drinnen. Und eben das eigentlich Astralische. Also das wird schon ein buntes Osterei. Das passt irgendwie.
Zeichnest du jetzt was Seelisches oder was?
Das ist jetzt alles seelisch. Das ist alles seelisch. Das wäre also ein Astralleib. Also das heißt, Das heißt, wir haben lauter solche Astralleiber da im Grunde, die kommen heraus. Das ist also in der Form, so kommen sie allmählich heraus, noch bevor diese Schöpfungsgeschichte, also die Genesis einsetzt. Also das kommt langsam heraus, schon ganz am Anfang der eigentlichen Erdentwicklung, also nach diesen drei Wiederholungszuständen, kommt das heraus. Und jetzt passiert aber Folgendes, im Laufe der Zeit dann, und zwar der erste Schritt auch schon, bevor diese Trennung Erde-Sonne passiert, dass dieses ganze Gebilde immer mehr in Berührung kommt mit dem Wärmeelement, das durchaus schon vorhanden ist. Also dieses rein astralische betrifft jetzt den Menschen. Im Gesamtgebiete gibt es aber durchaus schon eine gewisse Verdichtung bis zum Wärmeelement zunächst. Das kommt heraus. Und also das heißt, die ganze Erdensphäre ist Erdensonnensphäre, weil es ist ja noch nicht getrennt, ist erfüllt einmal von diesem Wärmeelement und dieses astrale Gebilde nähert sich dem immer mehr an und das ist natürlich alles eine schematische Skizze, weil das Astralische kann eigentlich überhaupt nicht räumlich in Wahrheit zeichnen, aber das Erlebnis ist das, dass es also eintaucht in diese Wärmesphäre und auch natürlich da ein gewisses Bewusstsein dafür bekommt, dass es die berührt, also es irgendwie wird es spürbar in dem Gebilde.
Und die Wärmesphäre ist auch ist er eigentlich ein peripheres Element.
Ist ein peripheres
Element. Eine träge Substanz.
Genau.
Schaukelt da drin.
Das schaukelt da drinnen. Ja, genau. Das umspielt es zunächst einmal so. Also es ist noch nicht so, dass es sich wirklich ganz umkleidet damit, aber es wird umspielt damit.
Und ist damit ein geringer Ausmaß ein Bewusstseinsprozess vorhanden, weil es ja doch ein Ding...
es ist genau. Es ist also so ein erster Bewusstseinsprozess da für was draußen ist da. Und es hat vor allem... Jetzt da, also da müssen wir noch Wärme dazu schreiben. Das ist die Wärme. Und zwar durchaus physische Wärme, wobei physisch ätherisch, bei der Wärme ist ja gerade der Übergang. Also das ist immer so physisch ätherisch zu nehmen. Das ist so gerade an der Grenze. Und das hat aber jetzt eine Wirkung. Das hat jetzt eine Wirkung und diese Wirkung geht dahin, dass sich einerseits im Astralleib, aus dem Astralleib heraus, und zwar aus dieser Anlage zum Ätherleib, jetzt wirklich Ätherisches beginnt herauszuverdichten. Weil da ist es ja jetzt nur seelisch drinnen. Es ist noch nicht wirklich Ätherisches, sondern es ist nur das seelische Vorbild des Ätherischen, wenn man so will. Jetzt kommt es aber heraus, durch diese Berührung, da kommt es heraus. Also zeichnen wir das so, dass sich jetzt das auch hier beginnt mit einem Ätherleib wirklich zu umhüllen. Fangt das einmal so an, dass sie wirklich ein Ätherleib bildet. Also man muss unterscheiden zwischen dem, was im Seelischen drinnen ist und dem, was jetzt wirklich Ätherleib da draußen ist. Und zwar ist es jetzt ganz interessant, es ist das allerfeinste Ätherische. Und der kommt nämlich sogar ganz neu heraus, es ist nämlich der Lebensäther, der herauskommt. Also es ist genauer gesprochen der Lebensäther. Lebensäther. Man kann sagen, also es wird dieses Gebilde, das da vom Feuer umspielt wird, wird belebt. Und zugleich aber passiert noch etwas. Da oben, wie zeigt mir das jetzt? Ja, jetzt gehen wir bald die Farben aus. Irgendwas Feines muss ich jetzt zeigen.
Machen wir das Bild ja. Es bildet sich da ein feinerer Bereich, eine Verfeinerung des Astralischen. Und zwar bildet sich jetzt die Empfindungsseele. Als Teil des Astralleibes, als ganz feiner Teil des Astralleibes. Das heißt, man kann sagen, ein Teil verfeinert sich zum Astralleib, das andere verdichtet sich zum Ätherleib. Also diese Differenzierung tritt auf. Und dieser Ätherleib hat natürlich die Wirkung, dass er auch beginnt, dieses Wärmeelement zu gestalten irgendwo. Also das heißt, dadurch kommt immer mehr heraus, dass jetzt langsam wirklich ein physischer Leib, aber ein reiner Wärmeleib gebildet wird. Dass es also nicht nur umspült wird von dem Element, sondern dass es sich beginnt wirklich zu umgleiten mit diesem Wärmeelement. Das ist also der erste Schritt. Diese Empfindungsseele ist natürlich da noch ganz am Anfang ihrer Entwicklung, aber genau das hängt damit zusammen, dass man da jetzt auch beginnt zu spüren, aha, ich tauche in das Wärmeelement ein. Das hängt damit zusammen. Der reine Astralleib würde das noch nicht als etwas Äußeres empfinden. Das ist der Unterschied nämlich. Der würde. Weil der Astralleib für sich, so wie auf dem alten Mond entstanden ist, hat ein reines Bilderbewusstsein, vergleichbar mit unserem Traumbewusstsein. Also noch irgendwie zumindest vergleichbar. Das heißt, da wird nicht zwischen innen und außen unterschieden. Sondern es ist ein Leben in dieser Bilderwelt, man ist eins in gewisser Weise mit dieser Bilderwelt. Man kann sich nicht trennen von ihr. Jetzt mit der Ausbildung der Empfindungsseele bedeutet das, dass ich jetzt spüre, da ist was außerhalb. Ganz, ganz zaghaft, nur ganz, ganz dumpf. Also das ist einfach spüren, diese Wärmezustände irgendwo draußen. Naja, und die Geschichte geht jetzt weiter. Die Geschichte geht weiter, das kann ich jetzt aber da gar nicht mehr hineinzeichnen, weil sonst geht man sich überhaupt nicht mehr aus, aber man kann es systematisch vorstellen, es geht weiter, unten kommt das Luftelement dazu, das kann ich ja noch zeichnen, kommt also das Luftelement dazu, also dieses ganze kosmische Gebilde verdichtet sich also bis zum Luftzustand überhaupt, also die Luft ist da, die Luft spielt eben jetzt auch da herein oder wird umspült dieses herabsenkende Gebilde und das hat zur Folge, dass dieser Ätherleib jetzt nicht nur den Lebensäther entwickelt, sondern es verdichtet sich weiter. Die nächste Verdichtung ist der Klangäther. Was innerlich erlebt wird, auch ganz stark, also von diesem astralen Gebilde, in dem es wirklich zu erklingen beginnt.
Kann ich schwingen auch?
Ja, es schwingt sozusagen. Ja, genau, das ist richtig, richtig. Und das ist also der Verdichtungszustand. Zugleich beginnt sich dann etwas immer mehr auch mit Luft zu umkleiden. Und nach oben zu entsteht in dem Moment, wo der Klangäther nach unten sich verdichtet, entsteht nach oben die Verstandesseele. Die Verstandes- oder Gemütsseele. Die hängen immer sehr stark zusammen. Also da liegt zum Beispiel die Mathematik drinnen, da liegt aber auch die Musik drinnen ganz stark. So, dann sind wir jetzt etwa bei dem Zustand, wo sich, wenn man es von außen sieht, wo sich dann Erde und Sonne zu trennen beginnen. Also dann geht ein großer Teil des Luft- und Wärmeelementes geht mit der Sonne hinaus und es bleibt etwas zurück, also die dichtesten, wenn man so will, festesten Luft- und Wärmesubstanzen bleiben zurück, die weniger gestaltbar sind, wo das ganze Entwicklungstempo dadurch langsamer auch wird. Und es geht die Verdichtung jetzt sogar weiter bis zum Wasserelement allmählich. Also jetzt kommt das Wasserelement dazu. Auch an das ganze Gebilde da zum Spielen. Jetzt kommt also da das Wasser.
Der Klarheit an sich braucht auch schon mal Wasser, oder?
Das Interessante ist der Klangäther, der hängt zwar sehr stark dann später mit dem Wasserelement zusammen, aber zunächst einmal entsteht er gerade, wenn das Luftelement herankommt. Es geht nämlich genau spiegelverkehrt, es geht von oben, weil der Lebensäther hängt zum Beispiel mit dem Erdelement zusammen. Es geht aber da genau spiegelverkehrt. Und der Lebensäther überhaupt, der entsteht, der kommt ganz neu, den gab es auf dem alten Mond noch nicht. Der kommt ganz neu und kommt eigentlich jetzt da durch den Menschen hinein in die ganze Erdentwicklung. Überhaupt da fängt er an, sozusagen. Und erst dann, wenn diese Gebilde diesen Ätherleib ablegen, später einmal, erfüllt sich die ganze Erdensphäre auch mit dem Lebensäther. Aber eigentlich geht der vom Menschen aus. Während die anderen Ätherformen kommen schon von früher. Da habe ich so vergessen, die Luft dazu zu schreiben. So, wenn die Luft, wenn jetzt das Wasserelement sich bildet und da geht es eben jetzt wieder genau umgekehrt, kommt jetzt das Licht. Da dazu der Lichtäther. Steht gemeinsam mit dem Wasser. Und das heißt, das ist ein weiterer Verdichtungszustand im Ätherleib des Menschen auch. Also ich möchte jetzt dann diese ganzen Farben auch noch einzeichnen. Und nach oben zu kann jetzt damit die Bewusstseinsseele entstehen. Ich habe jetzt noch gar nicht gehört. Das ist, also diese, das sind natürlich die Anlagen dazu, sagen wir mal so. Also das ist noch nichts in Wahrheit, was der Mensch durch eigene Ich-Tätigkeit erzeugt hätte, sondern das ist also aus dem Schöpfungsprozess heraus. Also da stehen wir jetzt, wenn das Wasserelement und so gebildet wird, stehen wir schon drinnen in den Schilderungen der Genesis. Gut, wenn diese seelischen Glieder vorbereitet sind, dann eigentlich zündet erst der Ich-Funke. Dann sind die Elohim so weit, wenn das alles, diese Entwicklung fertig ist, dann sind sie so weit, dass der Ich-Funke zündet und dann fängt an, also da drinnen das Funkerl aufzuleuchten. Vorher ist es eben das Ganze umschwebend und das ist eben jetzt der Punkt mit diesem Adam-Ich, das ist, und dann später dazu das Eva-Ich, das sind die zwei großen Polaritäten, die sind aber noch nicht in den einzelnen Gebieten wirklich drinnen. Also die sind zunächst die längste Zeit einmal Astralleiber und da wirkt nur die Gruppenseele darüber, also das Adam-Ich als Gruppenseele. Es geht jetzt also darum, dass in jedem Einzelnen dieser Gebilde dieser Funke zündet. Und das ist erst der Fall, wenn die Bewusstseinsseele nach oben da ist und nach unten es bis zum Wasserelement verdichtet ist. Da sind also diese Gebilde auch schon sehr viel weiter heruntergestiegen. Das ist, Naja, wir sind jetzt so im Garten Eden drinnen, kann man sagen. Es ist also noch nicht die Geschlechtertrennung da, die kommt erst. Es ist noch nicht der Sündenfall vollzogen, aber es beginnt. Jetzt, es beginnt jetzt auch so, dass diese, also der nächste Schritt ist auch, dass diese Elemente immer stärker Einzug halten in das Gebiet. Also vorher ist es nur so umspült, kann man sagen. Und es, jetzt durchdringt es sich immer mehr. Also das heißt, man kann sagen, dieser Astralleib beginnt sich immer mehr zu inkarnieren in diesen physischen Elementen, also im Wärmeelement, im Luftelement, im Wasserelement. Und das ist verbunden mit einem immer tiefer heruntersteigen. Jetzt ist es aber so, dass dieses ganze Gebilde wechselnde Zustände durchmacht. Die Sonne ist ja draußen, das Ganze spielt sich also in der Erdensphäre ab und es kommt jetzt bereits allmählich dazu, dass es Zeiten gibt, wo sich dieses astralische Gebilde löst von hier wieder und die Vereinigung sucht mit der ganzen Sonnensphäre. Also herausgeht sozusagen, also ähnlich so wie unser Ich und Astralleib in der Nacht herausgehen, so geht das heraus und dieses physische Gebilde, hauptsächlich das physische Gebilde, es geht auch ein großer Teil des Ätherleibs da in dem Fall mit hinaus, ein bisschen was bleibt zurück, es trennt sich auf jeden Fall immer. Es gibt also Zeiten, wo es verkörpert ist, wenn man so will, wenn man den Ausdruck gebrauchen will, und Zeiten, wo es herausgeht. Es gibt noch keinen Unterschied, aber zum Beispiel Leben und Tod, sowas gibt es noch nicht. Man kann es auch nicht als Wachen und Schlafen bezeichnen, es ist so irgendwas dazwischen, könnte man sagen. Also da gibt es keine Unterscheidung. Es gibt nur also Zeiten, wo sich das trennt und wieder mit den höheren Sphären verbindet. Ganz bis in die Sonnensphäre hinaus eh nimmer, aber zumindest in die Bereiche dieser Wesenheiten, und das geht ja vor allem die über Menschen stehen, also Engelwesenheiten, Erzengelwesenheiten, Urengelwesenheiten, mit denen verbindet sich's wieder sehr stark. Nein, im Grunde ganz bis zur Sonnensphäre kommt es erst dann hinauf, wenn unten schon das Erdelement entsteht. Aber und was passiert jetzt mit diesen körperlichen Gebilden, die unten sind? Also die erleben natürlich, wenn diese Seelische jetzt herausgeht, auch wieder Veränderung. Aber sie zerfallen nicht vollkommen, sondern sie, naja, man kann sagen, sie schrumpfen ein und es bleibt erhalten, vor allem der Wärmekern des Ganzen. Das heißt, das Wässrige, das Luftige, das verteilt sich mehr in den Elementen, aber es bleiben Wärmegebilde zurück, die so in einem keimartigen Zustand sind, die also eigentlich immer wieder aufnahmebereit für das Seelische sind. Das heißt, dieses Seelische geht raus und kommt wieder dann zurück in dieses Gebilde, und indem es wieder zurückkommt in dieses Wärmegebilde, holt es dann wieder Luft und Wasser und so weiter heran. Das heißt, das, was jetzt nur wie so ein Wärmekeim war, beginnt dann wieder aufzublühen, wenn man so will. Und das Ganze sind also sehr luftig, wässrige Gebilde, also natürlich nicht so etwas Kontrolliertes noch, wie wir kennen, wie wir heute sind. Wobei aber eine trotzdem immer stärkere Verdichtung dadurch kommt, dass die Mondenkräfte noch drinnen sind. Erde und Mond sind zu dem Zeitpunkt noch nicht getrennt. Also es beginnt sich, also namentlich das Wasserelement, immer stärker zu verdichten. Und das hat zur Folge auch, dass diese Seelengebilde es immer schwerer haben, wieder reinzukommen. Weil es ihnen dann nicht gelingt, diese Wassermassen sozusagen gestalterisch in den Griff zu bekommen, mit denen was anzufangen. Das heißt, es gelingt nicht, diesen Keim wieder zum Wachsen zu bringen, so richtig. Oder es wird immer schwieriger auf jeden Fall, nur sehr kräftige Seelen, also Astralleiber, wenn man es ja sehen kann, kann man schon sagen, denen gelingt das irgendwo. Und das ist das, auf das Rudolf Steiner ja dann hinweist, dass also dann immer mehr die Zeiten kommen, wo sich diese Seelen nicht mehr verkörpern können auf Erden. Die schaffen das nicht mehr. Also die gehen hinaus im sogenannten Nachtzustand. Also es ist dann mittlerweile äußerlich schon so, dass es eben Zeiten gibt, wo zumindest eine bestimmte Seite der Erde von der Sonne beschienen ist. Das ist der Zustand, wo es verkörpert ist. In der Nacht, wenn sich die eine Seite der Erde abwendet, dann geht das Seelische hinaus und vereinigt sich geistig mit der Sphäre, bis zur Sonnensphäre oder bis knapp dorthin. Und jetzt wird es aber immer schwieriger, da wieder hereinzukommen, wieder zurückzukommen. Und es kommen also Zeiten, wo das diese Astralleiter, diese Seelengebilde nicht mehr schaffen, die meisten zumindest. Und das sind die dann hängen bleiben, wenn man so will, in den verschiedenen Planetensphären. Je kräftiger diese Seelengebilde sind, desto eher können sie noch hinein, je schwächer sie in gewisser Weise sind, desto weiter draußen im Grunde müssen sie in den Planetensphären hängen bleiben. Ja, es gab sogar schon solche Seelengebilde, die ganz am Anfang nicht mehr herunterkommen, noch bevor diese Sonnentrennung überhaupt war, bevor es auch das Luftelement und was gab, die schon also Schwierigkeiten hatten, überhaupt nur in das Wärmeelement hineinzukommen. Das sind die dann nämlich wo geblieben sind, am Saturn, in der Saturnsphäre. Nicht umsonst heißt der Saturn Saturn und hängt auf diese Weise mit dem alten Saturn zusammen. Also Seelen, die zumindest nicht mehr ausgehalten, aber jedenfalls ja nicht die Verdichtung bis zum Luftzustand, die haben wir also jetzt besiedeln müssen, diesen Saturn, und so geht es weiter. Also es gibt dann welche, die Jupitersphäre bewohnen, welche, die Marssphäre bewohnen und so weiter. Also zumindest eine Zeit lang, nämlich so lang, als da immer weiter und weiter die Verdichtung geht.
Gibt es da auch einen zeitlichen Hinweis, wie lange so ein Zyklus gedauert hat?
Nein, also bei Steiner habe ich nichts gefunden. Mhm. Aber es ist sicher nicht jetzt also irgendwie vergleichbar mit unserem Tagesrhythmus, sondern es sind also viel größere Zeiträume. Daher muss man sich auch diese Bewegung oder diese Konstellation von Erde und Sonne anders vorstellen. Also vor allem dass die eine Seite der Erde ist sicher viel, viel länger der Sonne zugewandt und dafür ist auf der anderen Seite viel, viel länger Nachtzeit. Also, weil mit diesem Wechsel hängt es zusammen, dass die Seelen herein und heraus gehen. Und es ist also jetzt die große Gefahr vorhanden, dass die Entwicklung hier nicht weitergehen kann. Und weil dann schon also diese Feuergebilde, die zurückbleiben, dann auch schon beginnen, sich zu verhärten und abzusterben dadurch. Weil was zurückbleibt, ist nämlich durchaus, hat drinnen also auch Ätherkräfte. Also auch Lebensätherkräfte. Es geht zwar ein großer Teil des Ätherischen auch hinaus, aber es bleibt genug drinnen, dass dieses Wärmegebilde als solches erhalten bleibt und sich nicht in der Wärmesphäre auflöst. Und das ist ja ganz schwierig, weil gerade Wärme hat absolut die Tendenz, sich auszubreiten. Also das, was die Physiker dann mit dem Entropiesatz irgendwo beschreiben, also dass die Wärme letztlich immer sich gleichmäßig verteilt, also die Tendenz dazu hat. Und dem wirkt aber eben das Ätherische, das da innen ist entgegen. Also das heißt, während die Seele draußen ist, muss dieser Keim am Leben erhalten bleiben. Also was tut man in Sandfall, wenn man Schöpfer Gott ist? Also sie müssen irgendwie eingreifen in die Ganze. Und das ist eben jetzt das, wo die Trennung beginnt, dass erstens einmal die Mondenkräfte herausgezogen werden, weil die sind die Ursache für diese starke Verhärtung. Man kann sagen, also Mondenkräfte sind das verhärtende Element. Überall, wo man Monde oder so mondartige Gebilde findet, das hat immer mit diesem Verhärtungsprozess zu tun, diese toten Klumpen. Während die äußeren Planeten, also auch rein physisch, sieht man das ja heute, wenn man so Jupiter, Saturn und so hernimmt, das sind ganz feine Gasplaneten. Und das heißt, die sind in einem ganz feinen Zustand in Wahrheit. Das sind praktisch nichts Gesteinsmäßiges. Höchstens irgendein kleiner Kern oder was, aber der ist winzig im Vergleich. Also es wird jetzt der Mond herausgezogen, es beginnt sich zu trennen aus dieser ja noch flüssigen Gesamtmasse, wenn man so will, der Erde. Also ich meine jetzt dieses Erden-Mond-Gebilde, das ist eigentlich im Wesentlichen eine flüssige, von einer Luftatmosphäre umgebene, Luft nicht im heutigen Sinn, aber von was Gasigen umgebene Wasserkugel, wenn man so will, auch nicht unser Wasser, sondern etwas Fließendes, aber immer zähflüssiger werdendes. Und wie ein Tropfen sich in zwei teilen kann, so in etwa muss man sich das vorstellen. Das beginnt sich jetzt herauszubilden, also dass dadurch dann der Mond als selbstständiges Gebilde heraustritt, und zwar hauptsächlich durch die Wirkung des einen der Elohim, also Jahwe, also der Monden-Elohim, der ist der kräftigste, in gewisser Weise er ist der kräftigste, weil er auch, ja, haben wir kennengelernt schon öfters, wenn man so will, der Sprecher der sieben Elohim ist. Also er ist das Gemeinschaftsbewusstsein sogar der sieben Elohim. Über jeder hat Versicherung, aber er ist noch größer und das Gemeinschaftsbewusstsein trägt das irgendwo. Und aber der übernimmt jetzt also die Aufgabe, den Mond herauszuziehen und greift auch ein in diese Gebilde. Er ist der Einzige, der dazu fähig ist. Die anderen Elohim wären immer dazu fähig gewesen, jetzt zu verhindern, dass da letztlich dieses Wärmegebilde abstirbt, im Grunde durch die Verhärtung. Aber er ist kräftig genug und schafft es also jetzt, dass diese Gebilde lebendig bleiben, übernimmt sozusagen die Herrschaft über diese Lebenskräfte. Naja, das hängt jetzt schon ein bisschen zusammen mit der Geschichte Sündenfall. Da sind wir schon dort irgendwo drinnen, nicht mehr vom Baum des Lebens zu essen. Das ist einer der Aspekte davon, dass Jahwe jetzt die Herrschaft über den Lebensäther und über den Klangäther namentlich übernimmt. Während es bis jetzt in der Herrschaft dieses seelischen Gebildes war. Und jetzt wird ein Teil davon überhaupt herausgenommen, bleibt in diesem zurückgelassenen Keim auf Erden drinnen, aber unter der Herrschaft Jahwes. Und es entsteht jetzt erstens einmal sowas, dass sich diese Gebilde selbstständig aufteilen können, auch, wenn man so will, fortpflanzen können. Also das heißt, die sind jetzt als solches, als physisch-ätherische Gebilde nicht primär davon abhängig, dass sich dieses Seelische hineinsenkt, sondern dass das lebensfähig bleibt und auch so, so sich vervielfältigen kann, das liegt unter der Herrschaft Jahwes. Damit kommt auch hinein, dass er der Herrscher der Vererbungskräfte ist, wenn man so will. Das hat er jetzt in der Hand. Und zwar zunächst einmal so, dass das also mehr oder minder gleichartig ist. Also es ist einfach eine Vervielfältigung.
Wogenprinzip.
Ja, das ist das typische Wogenprinzip, also das Vervielfältigen des Gleichen. Und der Einfluss dieses menschlichen Seelengebildes geht zurück. Aber dafür ist die Chance da, dass eben wieder so ein Keim unten, sein Keim für ein Leibesgefäß, dass er so etwas findet unten. Und zugleich kommt es also mit dem Herausgehen des Mondes dazu, dass jetzt unten sich dazu noch das Erdelement bildet. Das kommt jetzt auch noch unten dazu. Das ist also eine Folge mit des Ganzen, also das Erdelement. Und jetzt könnte man sagen, ja, es wird ja noch fester, aber das ist wesentlich geistoffener als dieses immer zäher werdende wässrige Element. Das liegt daran, da sind diese Kristallisationskräfte drin, und das sind die sogar wunderbare Entsprechung zu den Kräften des Ich haben. Über das haben wir schon gesprochen, weil diese Kräfte kommen aus dem Kristallhimmel. Das ist jenseits noch des Sichtbaren, das ist der Bereich, wo das Ich in Wahrheit auch herkommt. Weil die Ich-Kräfte kommen auch von der Schöpfungsquelle eigentlich her. Und die Gestaltungskräfte des Erdgottes, des Erdelements, kommen auch vom Allerhöchsten. Das ist nämlich interessant, je luftiger und sogar wärmemäßiger diese Elemente werden, umso tiefer ist es. Ist die geistige Quelle. Also das heißt, das ist etwas sehr Vermitteltes. Das ragt bis zum Höchsten, ist hier scheinbar das Festeste, ist aber am meisten offen für das Geistige. Also das heißt, ein richtiges, kristallisiertes Erdelement ist völlig durchsichtig fürs Geistige, völlig offen fürs Geistige. Ja, wenn das, gerade das verdichtete Wasserelement, ganz undurchlässig wird fürs Geistige. Das spiegelt sich bis in die physikalischen Eigenschaften hinein wieder. Ich meine, durchgehend kristallisiertes Material, das ist durchsichtig. Nehmen wir her zum Beispiel, das schönste Beispiel gleich ein Diamant. Also ein richtiger Diamant ist vollkommen durchsichtig. Ich weiß nicht, soweit das für ein stoffliches Ding überhaupt möglich ist. Wenn ich diese Kristallisation beginne zu stören und nur mehr eine flächenhafte Kristallisation zulasse, das heißt, diese räumlichen Kristallisationskräfte aufbreche, dann komme ich nämlich vom Diamant zum Graphit. Das beides ist Kohlenstoff. Und der Graphit, wie schaut der aus? Der ist undurchsichtig, ja, der wirft das Licht zurück. Ist also mondenhaft dadurch, weil das Mondenhafte ist ja gerade das Licht zurückwerfen, reflektieren, fällt also in einen mondenhaften Zustand, ist ganz weich, schmiert sich, ist also eigentlich im Grunde was Wässriges in Wahrheit, jetzt geisteswissenschaftlich betrachtet.
Und das ist die Kohle gemeint im Graphit.
Ja, genau, Kohle, ja, genau. Genau, weil Graphit ist nichts anderes als eine reinste Kohle. Also das ist ein reiner, purer Kohlenstoff. Also da gibt es den Anthrazit noch dazwischen. Das, ihr wisst, das ist eine Braunkohle, Steinkohle, Anthrazit. Und zum Schluss wird es Graphit. Dann ist ganz ein reiner, purer Kohlenstoff.
Aber wenn man die Verhärtungsskala sieht, das festeste Element ist das, das am meisten das Bewusstsein reflektiert.
Genau.
Und die anderen eben nicht.
Genau.
Das heißt, das ist ein Bewusstseinsprozess.
Das ist ein Bewusstseinsprozess, ja.
Das ist ein Bewusstseinsprozess. Im Wasser geht es ja um das Bewusstsein.
Genau.
Da wird es geschlürft sozusagen in dem.
Man wird so richtig ertränkt fast. Ja. Ertränkt in einer Bilderflut, wenn man so will, ja. Genau. Ja, was noch beginnt, es kommt jetzt auch eben wirklich in diesen Gebieten zur Geschlechtertrennung. Also es entstehen jetzt Gebilde mit unterschiedlicher Tendenz, also welche, die mehr kosmische Gestaltungskraft aufnehmen, andere, die mehr das Tragende von unten haben. Also über das haben wir ja schon gesprochen, das mütterliche Element ist eben das, was die Kräfte aus der Vergangenheit bewahrt und damit gut umgehen kann und damit den ganzen Substanz gibt. Und das männliche Element ist das, was den neuen Einschlag bringt, also das Schöpferische aus dem Kosmischen, wenn man so will, hereinholt. Und es gibt jetzt Gebilde, immer mehr differenziert sich das, die einen haben mehr die Fähigkeit, die anderen mehr die und dass sich neue Gebilde ergeben, entsteht also durch Zusammenwirken dann. Also das heißt, es beginnt dann wirklich so eine geschlechtliche Fortpflanzung, wenn man so will, die natürlich lange nicht bewusst oder irgendwo so erfolgt. Und das gibt aber auch die Möglichkeit, jetzt diese Gebilde, nämlich auch gerade durch die Geschlechtertrennung, ist vielleicht auch wichtig, wird in gewisser Weise dieses namentlich seelische Gebilde, aber auch das körperliche, wird zarter in gewisser Weise, wird feiner, indem sich das aufteilt jetzt auf zwei, auf so polar zueinander ergänzende Gebilde. Nämlich feiner in dem Sinn, weil jetzt vorher musste die ganze Kraft des Ätherischen drinnen zum Beispiel angewendet werden, dass wieder ein neues Gebilde entstanden kann. Jetzt braucht jedes Gebilde nur die Hälfte der Kraft sozusagen, bildlich gesprochen, dazu bringen. Und es wird ein Teil freier für was anderes, das heißt für was mehr dem Seelisch-Geistigen zugewandt ist. Das heißt, es beginnt jetzt auch ein Prozess, wo Teile des Ätherischen zunächst einmal frei werden dazu, vom Seelischen, fürs Seelische verwendet zu werden. Das heißt, das Seelische kann mit dem spielen, kann was tun damit und es wird nicht gebraucht, um das Gebilde unten zu erhalten. Weil überhaupt in der Phase, wo die Verdichtung immer stärker wurde, musste sich diese Kräfte ganz darauf konzentrieren, einfach das da unten zu bearbeiten. Es blieb auch immer mehr von dem Ätherischen jetzt unten, weil ich ja vorher gesagt, wenn das Seelengebilde hinausging, ging am Anfang auch sehr viel vom Ätherischen mit. Und es hat am Anfang genügt, relativ wenig Ätherisches, um unten diesen Keim am Leben zu erhalten. So dass man dann wieder besiedeln kann, wenn sich das Seelische wieder heruntersenkt. Je härter das wurde, desto mehr Ätherkräfte mussten da unten einfach bleiben, konnten nicht mit hinaufgehen, um dieses Gebilde einfach überhaupt überleben zu lassen. Und jetzt, nachdem die Mondentrennung erfolgt ist, das Erdelement entstanden ist, nachdem die Geschlechtertrennung begonnen hat, ist jetzt, geht es auf andere Weise, dass sich die Ätherkräfte aufteilen in gewisser Weise. Und dass sie von zwei Gebilden jetzt zusammenwirken, also die geschlechtliche Fortpflanzung jetzt kommt, kann aber in jedem der einzelnen Gebilde bleibt ein Teil der Ätherkräfte frei. Das ist ganz wichtig. Muss sich nicht aufs Körperliche zuwenden. Ich meine, es ist halt das Ganze trotzdem natürlich so dicht und fest schon, dass das halt nicht mehr so funktionieren kann wie ehemals, dass das ganze Ätherische hinausgehen kann und nur ein winziger Teil zurückbleibt, um das unten irgendwie am Leben zu erhalten. Es ist also jetzt ganz wichtig und es beginnt jetzt natürlich auch so, dass da eben als Jahwe das mit der Vererbungsreihe dann in die Wege leitet, dass einem wirklich immer wieder neue Gebilde entstehen und sich die Seelen immer wieder in neue Gebilde hineinsenken. Und es ist dann auch nicht mehr so, dass einfach dieses Gebilde bestehen bleibt, sondern es kommt langsam eben auch Geburt und Tod. In dem Sinn einmal von unten gesehen, dass diese Gebilde verfallen, aber es sind eben vorher schon neue entstanden durch die Fortpflanzung, die dann wieder von neuen Seelen besiedelt werden können, beziehungsweise von denen, die halt wieder zurückkommen. Also das hat sich total geändert irgendwo, weil vorher hat eigentlich immer diese Seele das zurückgelassene Gebiet wieder bezogen, also so wie wir halt nach dem Schlaf in der Nacht wieder in denselben Körper hoffentlich zurückkommen, nicht verlieren irgendwo. Und vorher gab es nur das und jetzt gibt es also das, dass man immer wieder, wenn man dann herunterkommt, ein neues Gebilde besiedelt, beziehungsweise nach einer bestimmten Zeit. Das heißt, es beginnt sich anzunähern unserem Zustand, wo wir einerseits das Wachen schlafen haben, wo das Seelisch-Geistige herausgeht und der Körper unten bleibt. Der belebte Körper unten bleibt, das heißt, jetzt ist das ganze Ätherische aber unten. Und so lang bleibt dieses Gebilde bestehen, aber irgendwann ist diese Phase aus, dann tritt der Tod ein, dann schaffen es die Ätherkräfte nicht mehr, dieses Gebilde am Leben zu halten. Und dann geht dieser Seelenkern noch viel weiter hinaus, kommt herunter, besiedelt dann im Herunterkommen wieder ein neues Gebilde, das aber unten durch die Fortpflanzungskette entstanden ist. Also dass man sich also geeignet suchen muss sozusagen, dass man nicht in dem Sinn so vollkommen selber gestaltet hat, sondern dass man sich suchen muss. Das sind natürlich lange, lange Übergangszeiten, bis das dorthin kommt. Also dass sich das differenziert, dieser Unterschied zwischen Wachen, Schlafen und Leben und Tod, wenn man so will. Am Anfang ist das ein und derselbe Vorgang. Es ist einfach ein rhythmischer Wechsel und der hängt mit eben zusammen, äußerlich gesehen, Erde wird von der Sonne bestrahlt auf der einen Seite oder wird nicht bestrahlt. So war es am Anfang, aber natürlich mit ganz viel längeren Zeiträumen. Also dieser Tag- und Nachtwechsel sozusagen. Und es ist ja auch vielleicht das ist zu sagen, wenn Steiner dann öfter davon spricht, also gerade zur Zeit der Verdichtung und bevor der Mondenaustritt war, konnten immer weniger Seelen herunterkommen, bis zuletzt ein Hauptpaar in etwa, also annähernd überblieb, das dann eben auch Adam und Eva genannt wird. Also das heißt, es sind zum Schluss zumindest nur mehr sehr wenige, solche Gebilde, die überhaupt überleben können und die besiedelt werden können von den allerstärksten seelisch-geistigen Kräften noch. Aber das ist dann wirklich auch der Übergang, wo jetzt so richtig gerade in diesen Gebilden drinnen dieser Ich-Funke dann wirksam wird. Gerade durch diese Arbeit jetzt, durch diese mühsame Arbeit, da dieses Gebilde zu formen, sich hineinzuzwängen sozusagen, daran erwacht eigentlich am stärksten dieser Ich-Funke. Also das ist der Moment, kann man sagen, wo wirklich dieses Ich was Eigenständiges wird. Das ist vorher so als Gruppen-Ich irgendwo vorhanden, aber jetzt beginnen Einzelne zu werden und das, die vorangehend dieser Entwicklung kann man wieder als Adam und Eva bezeichnen. Weil die nehmen natürlich dieses Gruppen-Ich am stärksten hinein, machen aber es jetzt zu was ganz Individuellem bereits. Das beginnt jetzt schon. Das beginnt jetzt schon. Und eben dann in der Folge, wenn jetzt Jahwe diese Vererbungsreihe leitet, dann ist aber in jedem einzelnen Gebilde werden dann langsam auch diese Ich-Funken tätig. Aber so, dass immer noch sehr stark der Gruppenzusammenhang erhalten bleibt. Also erst jetzt zur Zeitenwende dann ist es so, dass dieses Gruppenseelenhafte zumindest potenziell ganz überwunden wird. Also der Christus ist der Erste, wo wirklich dann dieses Ich vollständig drinnen ist, vollständig das durchgestaltet, bis ins Härteste Physische hinein durchgestaltet. Während vorher eben noch dieses gruppenhafte, durch Jahre geleitete Prinzip eben wirkt drinnen, also namentlich im Erdelement, im Erd- und Wasserelement. Und der Christus ist der Erste, der das bis da herunter, bis ins Festeste von der Ich-Kraft her durchdringt. Und ab da beginnt die Möglichkeit für den einzelnen Menschen, dem sich immer mehr anzunähern, sagen wir mal so, bis jeder Einzelne dann irgendwann der Auferstehung fähig wird. Das heißt, die Kraft entwickelt wirklich diese ganzen Elemente gestaltend zu durchdringen. In dem Moment, wo er diese Fähigkeit hat, sie gestaltend zu durchdringen, hat er den Auferstehungsleib. Im Grunde liegt es daran, dass er die Fähigkeit hat, das Ganze so zu gestalten, dass es seiner Individualität entspricht. Und das geht es dabei. Also das heißt, da muss aber die entsprechende Schöpferkraft dann da drinnen sein.
Scheitert er dringend noch, oder?
Ja, ja. Und scheitert dann einige. Ich meine, wissen wir ja eh, dass der Auferstehungsleib dann nicht ein so stofflicher ist. Auch das müssen wir ja noch unterscheiden zwischen physischem und stofflichem Leib. Also das. Weil unser stofflicher Leib hängt damit zusammen, dass da in Wahrheit schon Untersinnliches drinnen wirkt. Dadurch kommt zu dieser Verstofflichung. Weil wenn der eigentlich physische Leib in Wahrheit was Übersinnliches wäre, das heißt, den würde man gar nicht sehen mit unseren Augen. Ja, das ist einmal so ein grober Überblick, wie es Steiner so ungefähr schildert.
Und jetzt ist die Mondentrennung schon passiert?
Jetzt ist die Mondentrennung ist passiert. Die Mondentrennung ist passiert, also da ist gleichzeitig das Erdelement entstanden. Es ist im Übrigen im Ätherleib genau da ist dann der Wärmeäther dazu gekommen. Ganz interessant. Der Wärmeäther kommt heraus, damit kommt die Möglichkeit aber gerade, dass das Ich wieder sehr mit dem Wärmeäther arbeiten kann und mit dem Wärmeelement dadurch drinnen. Also das heißt, das hat mit der Blutbildung dann zu tun. Also jetzt bildet sich dann auch das rote Blut zum Beispiel. Also jetzt fängt es so an, also ist eh noch der erste Ansatz, weil das ist noch immer noch lange nicht so was Körperliches, wie wir es jetzt kennen. Auch wenn das Erdelement da drinnen ist, ist es zuerst ganz dünn. Also Steiner sagt eigentlich so, wir müssen es so vorstellen, es ist von dem Festen so viel drinnen, wie heute, wenn wir riechen etwas. So fein verteilt ist das sozusagen. Also es ist noch ganz zart am Anfang, also noch lange nicht vergleichbar mit uns. Das so erst im Laufe der lemurischen Zeit, wo diese Mondentrennung stattfindet, kommt es dann immer mehr, dass es wirklich Leiber werden, die irgendwie schon vergleichbar sind. Denn, was wir kennen, aber eh noch sehr, sehr weit weg, sowieso von der Form und Gestalt ganz anders.
Durchsichtiger
und aber immerhin dann schon irgendwas Solideres, sozusagen was greifbarer als irgendwo. Aber das ist
also bei dieser Mondtrennung geht dann nicht auch die Sorgartwesen mit auf den Mond?
Naja, das Sorgartwesen. Das ist eine gute Frage. Ich meine,
es bleiben Teile in den Erdschichten drin.
Es bleiben Teile in den Erdschichten drin.
Aber da geht irgendwie gewisserweise mit.
Es geht schon was mit, aber die Sorgartwesenheiten sind ja, Sorgart ist ja einerseits der Sonnendämon, andererseits aber kann man auch als Erddämon bezeichnen. Also die sammeln sie eigentlich im Zentrum der Erde. Das, die hängen auch mit den Asuras stark zusammen und das sind die, die eigentlich im Zentrum sitzen. Also, wenn wir öfter gesagt haben, Ahriman und so, in Wald sind es die Asuras, die ganz drinnen sitzen. Also, die luziferischen Kräfte haben so mehr mit der Erdoberfläche und dem nächsten Umkreis zu tun. Drinnen werden es immer mehr die Ahrimanischen und ganz im Zentrum sind es eigentlich die Asuras oder die Sorat-Kräfte. Die wirken am stärksten aus dem Erdzentrum. Das Erdzentrum ist aber ein sehr interessanter Punkt, weil da kommt das Höchste und Ding zusammen. Aber wir wissen auch, diese Asuras hängen ja mit ganz wichtigen Kräften zusammen, die wir zum Beispiel brauchen, dass jede Nacht unser Organismus erneuert wird. Das sind also eigentlich ganz wichtige und ganz starke Kräfte. Und wieder einmal sind sie nicht die absolut Bösen, sondern böse wird es, wenn sie an der falschen Stelle zur Wirkung gebracht werden. Und das liegt eben schon auch an uns, wie wir mit ihnen umgehen. Ich meine, das sind eben auch welche, die in den Fortpflanzungskräften zum Beispiel sehr stark drin wirksam sind. Und daher eigentlich also im Bunde mit den Jahrekräften sind, ist ja kein Wunder, weil die Asuras sind ja eigentlich dieser Geister der Persönlichkeit, Urengel, Zeitgeister auch, wenn man will, die da als Yom und Laila bezeichnet, das ist also die Tag- und Nachtgeister. Das ist also die dritte von den Engelhierarchien und das sind die unmittelbar mit den Elohim zusammenhängen und insbesondere mit Jahwe zusammenhängen, die Nachtgeister. Das sind besonders die mit Jahwe zusammenhängen.
Da wird es ja dann Ätherleib auffrischen, dann auch hängt es mit dem Ätherischen, mit der Vorpflanzung zusammen.
Ja, das genau. Und die sind Herrscher da. Und das Problem entsteht aber nur, wenn diese Ätherkräfte missbraucht werden. Wenn die an die falsche Stelle kommen, dann entstehen eben schwarzmagische Wirkungen.
Das kann man sich nicht so nennen. Durch, speziell seit der babylonischen Zeit, vorher auch schon in der atlantischen.
Ja.
Aber das ist dann weitergegangen.
Ja, und ich meine, diese Kräfte oder die Auseinandersetzung mit diesen Kräften, damit man sie eben auch ins Positive bringt, wird in unserer Zeit jetzt immer wichtiger, immer stärker. Also überhaupt, man kann sagen, in der nachatlantischen Zeit, wenn man es grob sagt, kann man sagen, lemurische Zeit ist vor allem die Auseinandersetzung mit den luziferischen Geistern, dann atlantische Zeit mit den arimanischen kommt dazu und nachatlantische Zeit grundsätzlich einmal fängt an die große Auseinandersetzung mit den Asuras, das heißt mit diesen Nachtgeistern, wenn man es jetzt ganz grob betrachtet. Man kann es natürlich auch jetzt innerhalb der nachatlantischen Zeit so sagen, dass in vorchristlicher Zeit was mehr mit den luziferischen zu tun hat, dann immer mehr mit den arimanischen kommt dazu, das ist in unserer Zeit ja immer sehr stark, aber jetzt beginnt die Auseinandersetzung mit den Asuras. Und da geht es also letztlich dann wirklich um unmittelbare Wirkungen auf das Ätherische bis ins Physische sogar hinein. Also wo es dann, wenn es in die Abirrung geht, in Schwarzmagisches hineingeht. Das ist die große Gefahr. Und die hängen zusammen auch mit dem, ist ja vielleicht noch was Wichtiges, je mehr jetzt der Mensch diese Elemente, also vom Erdelement bis zum Wärmeelement in sich aufgenommen hat, entsteht ja noch etwas. Dieses materielle, elementare wird im Inneren des Menschen, es gibt eigentlich im Inneren des Menschen einen Zerstörungsherd, wo diese Materie aufgelöst wird und nichts geworfen wird. Und wo aber durch den Menschen letztlich dann sie neu geschaffen wird. Es entsteht also da wirklich so etwas wie wie Transsubstantiation drin. Und das ist im Menschen eigentlich was ganz Normales. Und das ist aber, wenn ich jetzt nur die eine Seite davon sehr gewaltiger Zerstörung sehe, der hängt auch sehr stark mit diesen Asuras zusammen. Der kommt uns normalerweise nicht zum Bewusstsein. Das liegt unter unserem Bewusstseinsniveau, tief im Unterbewussten. Wir kommen normalerweise nicht heran. Aber wehe, es kommt was davon ins Bewusstsein. Dann sind es die Impulse zum Bösen, weil dann tragen wir die Zerstörung hinaus, weil das nicht hinkommt.
Und welche Stoffe sind gemeint, die ätherischen, astralen oder nur die stärker verdichteten Stoffe mit der Zerstörung?
Naja, mit der Zerstörung also primär einmal die Stärkeren jetzt, aber das ist ein fortschreitender Prozess. Das hängt auch damit zusammen, dass irgendwann einmal ja, die Erdentwicklung zu Ende gehen wird. Das heißt, sie wird sich zurückziehen einmal zunächst ins Ätherische. Das heißt, erste Stufe, dass das alles vernichtet wird. Das ist sozusagen das Vorspiel dazu, dass das in uns ist. Weil wir werden das in letzter Konsequenz machen. Wir werden gerade durch diese Kräfte die Erde wieder auflösen. Also so ist jedenfalls alles, was das betrifft, was durch uns Menschen aus der Erde gemacht wurde. Und das ist eigentlich unsere Aufgabe, die ganze Erde umzuarbeiten. Und das heißt, nur wir können sie dann auflösen. Was wir nicht schaffen aufzulösen zum Schluss, das ist das, was als Schlacke überbleibt, was aus der Entwicklung ausschert. Das ist das, was Steiner dann auch als die achte Sphäre bezeichnet. Dass die würde überbleiben, oder es wird sicher ein Teil davon überbleiben, insofern es den Menschen nicht gelingt, das vollständig aufzulösen. Also das heißt, wir brauchen diese Kräfte. Und die beziehen sich also mal zuerst auf die physischen Elemente, wenn man so will, dann aufs Ätherische, zuletzt sogar aufs Astralische. Also das heißt, das sind wirkliche geistige Kräfte. Das sind absolut geistige Kräfte. Also das heißt, die stehen sogar über dem Seelischen noch. Weil sonst könnten sie das Seelische nicht auflösen. Und zum Schluss muss alles aufgelöst werden. Sonst wäre der Weg in die Vergeistigung nicht mehr möglich. Und das heißt, das sind gewaltige Kräfte, die wir da in uns drinnen haben. Und mit denen wir uns jetzt auseinandersetzen müssen, die werden auch immer stärker. Die werden immer stärker auch. Müssen immer stärker werden, weil wir sind jetzt bereits über den Höhepunkt der Erdentwicklung drüber. Wir müssen daran arbeiten, aufzulösen und das beginnt, dass wir es in uns einmal machen. Mit der Punkt davon ist, dass das Bewusstsein auch immer stärker wird, das Ich-Bewusstsein stärker wird. Das hängt auch mit diesem Zerstörungsherd in uns zusammen. Das festigt immer mehr das Ich-Bewusstsein. Aber wehe, es kommt heraus.
Es kommt aber jetzt öfters
heraus. Es kommt jetzt öfters heraus. Genau das ist das Problem. Und in vergangenen Zeiten war das noch ziemlich bewahrt davor, dass das herauskommt. Ich meine, nicht, dass es nicht in alten Zeiten auch viele Gräuel gab, aber da waren sie noch nicht ausgelöst als Einzelne. Da stand das Gruppen-Ich und was dahinter steht.
Ein Bilder als Teilleib einfach.
Ja, genau. Aber jetzt ist das die Gefahr, dass das wirklich da aus dem Kern herauskommt. Und darum sagt der Steiner, es gibt keinen Menschen, der auf der Höhe des Bewusstseins im Zeitalter steht, in dem nicht potenziell die Möglichkeit zu den schrecklichsten Dingen drinnen steckt. Also zu den zerstörerischen, die man sich noch vorstellen kann. In jedem, sonst steht er nicht auf dem Niveau des Bewusstseinsseelenzeitalters. Und das heißt nicht, dass es herauskommen muss, aber man muss wissen, dass es da ist und wenn man nicht aufpasst, dann kommt es eben hervor, weil es ist die Handhabung dieses Zerstörungsherz wird immer mehr dem Ich in die Hand gegeben. Also wir kriegen immer mehr die wirklich eigene Verantwortung darüber. Weil es ist ja eben im Grunde eine ganz individuelle, jetzt sage ich, Auflösungskraft. Genauso wie es eine Schöpferkraft ist, die was hervorbringen kann, kann sie auflösen, muss ja eben im Zuge der Erdentwicklung auch auflösen, aber in richtiger Weise. Aber die ist ganz individuell, letztlich.
Und was bleibt über? Wenn wenn also mit dieser Auflösung begonnen wird?
Naja, es wird...
Wenn ich mit der Auflösung beginne, ja,
was bleibt? Es wird am Ende der Erdentwicklung, das sind ja die Dinge, die dann in der Apokalypse zum Beispiel geschildert werden, es geht schrittweise, dass als erstes einmal das Physische aufgelöst wird, verschwindet, dann geht die Erde in einen ätherischen Zustand über. Das bleibt aber auch nicht. Sie geht in einen rein astralen Zustand über, das heißt eine Seelenwelt, wenn man so will, und dann verschwindet auch die. Und dann bleibt nur mehr das Geistige über. Das heißt, alles das, was an schöpferischer Fähigkeit gewonnen wurde durch diesen ganzen Erdentwicklungsprozess. Das heißt, was den Menschen betrifft, alles das, was wir schöpferisch hier getan haben auf Erden, dadurch ist unsere Schöpferkraft gereift. Und das heißt, wir sind danach fähig, was Höheres zu machen, als wir jetzt machen konnten. Man kann das Geistige, das dann überbleibt, im Grunde gar nicht mehr beschreiben irgendwie, weil es man kann nicht einmal das Attribut des Seins ihm geben, aber es ist die Schaft, die Quelle, die Schaft. Und ich kann nur sagen, nachher, wenn aus dem Geistigen was Neues herauskommen wird, das wird dann der neue Jupiter sein, der sogenannte neue Jupiter, dann wird in die Gestaltung dieses Jupiters sehr wohl alles das bereits einfließen, was wir als Menschen auch beigetragen haben dazu. Natürlich sind wir noch nicht fähig, den als Ganzes hervorzubringen. Also es wird noch andere Schöpfergötter sozusagen über uns geben. Wir sind noch lange nicht so weit, aber er wird ein wesentliches Gepräge durch das bekommen, was wir beigetragen haben. Das heißt, was wir uns an schöpferischen Kräften entwickelt haben, die bringen wir dann hervor. Und das bestimmt die Gebilde, die entstehen also auf dem neuen Jupiter bis ins Substanzielle hinein, also bis in das, was tragende Substanz wird.
Ich glaube, die Frage, die sich stellt, ist, wenn jemand eben schon eine gewisse Höhe hat, dann braucht er ja einen Teil nicht mehr.
Ja, ja.
Aber kein Problem.
Ja.
Aber wenn er noch eine Bewusstseinsentwicklung machen muss, wo er ein physisches Korrelat braucht, also ein physisches,
ja,
dann fällt er das schon flach am Erdzustand, wenn er das nicht erreicht hat. Und der andere erst recht.
Ja.
Es löst sich die Erde auf, aber ich habe nur die Substanz, fällt mir, dass ich nur weiterentwickeln kann als Mensch.
Ja, 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 ja,
das, glaube, das ist eigentlich das Problem.
Das
die Tragik.
Das ist die Tragik dann, ja, ja, richtig. Richtig.
Dann möchte ich vielleicht noch, was geht nicht mehr. Weil die Substanz nicht mehr da ist.
Ja, ja.
Wenn keine Materie mehr da ist, dann habe ich ja, ich fördere die Entwicklung schon flach, weil es überhaupt Materie braucht, habe ich kein Bewusstsein.
Richtig, ja, ja, richtig. Ja, und ich meine, die Menschen, die dann nicht mitkönnen, für die werden dann also halt mit dieser achten Sphäre in Verbindung kommen und die finden halt dort dann eine gewisse Daseinsmöglichkeit, aber halt natürlich, es geht die Entwicklung nicht in der Form weiter, wie es eigentlich für uns möglich wäre.
Auf alle Fälle ist es sehr dramatisch, wenn die Zeit so kurz ist. Das ist ja nicht mehr viel Zeit.
Ja, ja, es ist, ja, ja.
Die Zeit ist eigentlich fast da.
Aber Zeit ist natürlich das, ja, wirklich was sehr Relatives. Ich meine, wir haben jetzt nur mehr im Grunde eine sehr, sehr kurze Zeit vor uns, aber es ist auch das Entwicklungstempo wesentlich größer geworden. Da muss man aber natürlich sehr zuschauen mit der Entwicklung, weil wenn ich nur ein bisschen zögere, rast die fortschreitende Entwicklung mir davon. Also es ist heute nicht mehr so leicht möglich zu sagen, jetzt lass mich mal durchschnaufen und bitte nächste Inkarnation vielleicht. Das ist mit auch ein Punkt, warum im Christentum immer so die eine Inkarnation betont, also im konfessionellen Christentum. Mit einer gewissen Berechtigung, weil es zählt wirklich jetzt. Es zählt jetzt, ich kann überhaupt nicht mehr sagen, schau mal, was in der nächsten Inkarnation ist. Das, weil ägyptische Zeit oder so, oder noch früher, mein Gott, ist es nicht in der einen Inkarnation, dann ist es in der nächsten, ist noch nicht so viel vertan damit. Da, ich meine, damals waren allerdings zwischen den Inkarnationen noch sehr große Zeiträume, also so im Schnitt um die 1000 Jahre oder so herum. Aber immer noch genug zu sagen, also ich kann es in der nächsten Inkarnation auch machen.
Ja, weil es in den 1000 Jahren ungefähr kaum was geändert hat.
Ja.
Für den Menschen subjektiv war das schon viel. Aber allgemein 1000 Jahren damals, da war kaum eine Änderung kultureller.
Kultureller, richtig, ja. Und heute ist das also in viel kürzer. Ja, richtig, ja, eben. Eben.
Dem steht entgegen, was die Buddhisten als Bewusstseinsinhalt, zumindest gewisse, ein Teil der Buddhisten haben. Ich habe alle Zeit der Welt, habe ich schon gehört.
Ja, das ist gut. Das stimmt und stimmt nicht. Ich meine, es ist das Problem. Buddhismus, über den hat ja Steiner Affe gesprochen, und es geht halt darum, schafft man es, weil der Buddhismus wird eine große Bedeutung noch bekommen, eben gerade für die Auflösung, weil die Buddhisten suchen am stärksten also diesen Bezug zum sogenannten Nirvana. Das ist aber genau die Quelle, wo die schöpferische Quelle, wo das Ich herkommt, und so im Allgemeinen heißt ja also gerade die Buddhisten predigen immer also die Nichtigkeit des Ich, das muss man abstreifen, das muss man auflösen, eben ins Nirvana hinein auflösen. Aber nur dann geht das Ich zu seiner eigentlichen Quelle. Da ist einfach nur eine sprachliche Verwechslung zwischen dem, was eigentlich Ego ist, das irgendwann aufgelöst gehört, das ist schon klar, und dem Ich. Und sie sehen aber nicht weiter, dass damit ja der Punkt ist, von wo es wieder eine neue Schöpfung beginnen kann. Dass der Weg weitergeht. Ich meine, sie sind froh, dass dann endlich ausgestiegen sind aus der Entwicklung, weil das Erdendasein leidvoll ist.
Ich meine, aber müssen sie nicht, machen sie nicht das, was wir sollen, Seelisches auflösen?
Ja, darum bekommt der Buddhismus zweifellos also eine Riesenaufgabe, weil er uns überhaupt hinausführt. Also, weil die Auflösung, dass die möglich wird, dazu müssen wir als einzelner Mensch es erschaffen, dass wir es nicht mehr notwendig haben, uns in einem physischen Körper zu inkarnieren. Das ist die Voraussetzung. Sonst sehe ich ja meinen eigenen Ast sozusagen, ja. Also es funktioniert ja gar nicht.
Bleiben wir bei einer Sucht beim Rauchen. Man löst das Rauchen auf, kriegt vielleicht eine andere Sucht, ich weiß es ja nicht.
Gut, im Idealfall, in der buddhistischen Sicht, kriegt er das alles dann los mit der Zeit und haftet nicht mehr am Erdendasein. Und das ist richtig, das ist ganz richtig, das Ziel. Nur, der Punkt ist, dass sie nicht sehen, wenn das Ich jetzt in die Schöpfungsquelle, das heißt ins Nirvana eingeht, dann folgt er daraus darauf, dass eine neue Schöpfung kommt. Und das ist eigentlich der Fortgang. Also wenn ich jetzt rein das Buddhistische so nehme, wie es im alten Sinn gepredigt wird, wäre es mit der Erdentwicklung aus und Gott sei Dank die ganze Schöpfung versinkt im Nirvana. Das heißt, in den Vergeistigungszustand nach der Erdentwicklung, und es kommt ja nicht wieder eine neue Schöpfung heraus. Ja, nicht. Und das heißt, dann wäre es am Ende. Das Ganze. Dann würde also die ganze Entwicklung nicht weitergehen, sondern es ist einfach Auflösung wieder in die Schöpfungsquelle hinein, was aber in Wahrheit überhaupt nicht funktioniert, weil die braucht ja für ihre eigene Bewusstseinsentwicklung, dass sie wieder schaffen wird. Also, da ist einfach die Perspektive ein bisschen zu kurz.
Die Frage bei den Buddhisten, bei uns gibt es ja auch welche Rede, aber kann man da vom Ich überhaupt reden im unseren Sinn? Weil eigentlich haben die ja kein Ich, die Buddhisten. kein Ich-Bewusstsein. Da sind sie gar nicht so hoch entwickelt, das kann ich nur im Westen
herstellen. Ja, naja, darum ist auch diese Verwechslung zwischen Ich und Ego sehr, sehr, sehr stark.
Ja, wenn ich mich ganz abziehe von den Sinneseindrücken, von dem, was uns halt so durcheinander bringt, natürlich auch im Westen, dann habe ich ja kein Ich. Ich kriege ja nur, wenn ich das überwinde, wenn ich stärker wäre und trotzdem so stark bin, dass ich das beherrschen kann. Wenn ich mich aber zurückziehe, weil es wegschieben
kann, kriege ich ja überhaupt nicht. Ja, also was nicht drinnen ist, sagen wir so im Buddhismus und was aber im richtigen Sinn, im Christlichen ganz stark drinnen ist, die Ich-Kraft weiterzuentwickeln, nämlich gerade im Irdischen arbeite, das umarbeite und dadurch die Ich-Kraft stärker mache.
Ja, sonst habe ich es ja nicht.
Genau.
Wenn nur durch den Widerstand kriegt man es, weil sonst wäre es eh einfach, dann hätten wir schon ein Ich.
Also, und dann hätten wir's. Also in dem Sinn sind Christentum und Buddhismus also diametral entgegengesetzt, weil der Buddhismus sagt, ich zeige dir den Weg, wie du dem irdischen Leid entkommst. Ja. Und das Christliche sagt, ich zeige dir den Weg, wie du das irdische Leid immer mehr auf dich nimmst.
Auf dich nimmst und überwindest.
Und überwindest dadurch, genau. Und dadurch also das stärkere Bewusstsein bekommst und dadurch auch an der geistigen Kraft wächst letztlich, um wieder eine neue Schöpfung hervorzubringen und damit das Deine dazu beizutragen.
Das Westliche hat aber das Problem natürlich, dass sie in der Versuchung ist, überhaupt alles zu zerstören. Vorzeitig.
Ja, natürlich.
Das muss nicht
natürlich. Natürlich, also.
Die ganze Natur, die menschliche Substanz, die Seelensubstanz zerstört.
So ist es, ja.
Naja, und wenn man Seelensubstanz auflöst, also wenn ich jetzt bei mir bleibe und ich löse einen Teil meiner Seelensubstanz auf, das ist für mich das Problem, dass ich nicht weiß, was als nächster Schritt kommt. Und da geht es, glaube ich, den Buddhisten genauso.
Naja.
Diese Ungewissheit.
Ja, naja, sicher. Ich mein, aber
du kannst es ja nicht überwinden.
Aber das.
Dann ist ja nichts passiert.
Das ist die große Unsicherheit oder der Mut oder was der dazu gehört bei jedem schöpferischen Vorgang. Was ich oft immer sage, beim Schöpferischen musst du ins Nichts springen. Du musst ins Nichts springen, du weißt nicht, was werden wird und wie es sein wird. Du kannst es nicht ausrechnen, du kannst es nicht vorherplanen, sozusagen einmal Reißbrett entwerfen. Das ist nicht das Schöpferische. Ich meine, du kannst viel planen rundherum, aber das eigentlich Schöpferische, musst schauen, was passiert. Das
ist das einzige Sichere, dass es neu ist.
Genau. Genau.
Und das ist schon was Schöpferisches.
Ja, aber da verlierst sozusagen völlig den Boden unter den Füßen. Das ist absolut richtig.
Und es ist ja auch so eine Charakterisierung des jetzigen Zeitalters, das kommt, weil diese ganze Wassermannschwingung
ist ja
genau das Element, dieses Wassermannartige begibt sich ja dort, was eisdünn ist. Das will ja überhaupt keine Sicherheit haben im Leben, sondern nur dort, was einzig nur, was vernichtet werden kann. Dort bewegt sie sich hin und dort schaut sie, ob sie es schafft oder nicht. Aber sie arbeitet ja ohne Netz.
Ja,
absolut. Das wird jemand beobachten. Das werden ja genau die Beobachtung sein der Menschen. Die sehen ja solche Menschen jetzt, also die sogenannten Wassermann-Charaktere. Dann schaut er so einen Menschen an und sieht, er kann das nicht schaffen, weil der kann nur vernichtet werden. Weil warum? Weil er hat keine Institution hinter sich,
ja.
Er hat keine Welt, dann schauen die an, die also gültig ist, er hat kein Bildungsministerium, das sagt zum Beispiel, ja. Er hat niemanden. Also kann er nur straucheln. Das sieht jeder Mensch.
Ja.
Gut, aber er strauchelt nicht. Wieso? Und da kommt man drauf, weil er doch ein Netz hat, nämlich das Ich.
Genau.
Das Ich wird nur entwickelt in Grenz- und in Extremsituationen. Und wer das nicht
also
behütet geht, der kann kein Ich entwickeln. Weil das wird nur bei Ich und Ich.
Da bleibt es stehen, ja.
Es muss dieses Grenz, wo kann er einsinken, kann er nicht einsinken. Da entscheidet sich, ob er Ich hat, weil ich als Vertrauen, weil da wächst es.
Ja, nein,
das ist auch das Zeichen, das jetzt kommt.
Ja.
Und das ist gerade dieses Wasserartige, was es eben vorhin hat, das Weltenaszendent hat. Weil oben ist ja der Skorpion, der ist ja der schafft eigentlich erst. Der wirklich alles jetzt da zertrümmert und das Letzte raushält. Der so das Fleisch, Seelenfleisch tranchiert. Aber die Schwingung ist der Wassermannartig. Und der will es ja nicht auf Nummer sicher gehen, weil da kann er das Ich nicht entwickeln. Und die Zukunft wird aber solche Menschen viel mehr bringen, die aufs Letzte gehen. Was anderes interessiert ihn ja nicht. Nur, das, nur diese Übergangszeiten, Übergangs... Leben oder
ja,
Sterben, also alles oder nichts.
Ja, ja.
Und das ist eigentlich ich werde
dort. Ja, ja,
die
ja.
Sicherheit, da kriegt ja niemand an. Da hat er
Ich meine, das Sicherheitsgefühl, wenn man so will, ist, sich aufs Ich zu stellen. Und ich meine, der Buddhismus gehört zu dem Ganzen ganz stark, aber trotzdem dazu, weil es ist immer das, was uns den Weg also zu der Quelle, zum Nirvana hinführt. Und das heißt, die ganzen Dinge sind wichtig, es muss nur das dazukommen, aber ich will es auch wieder hereinbringen. Und das muss ich jetzt bei jedem schöpferischen Akt im Grunde machen. Weil im Grunde bei jedem kleinen schöpferischen Akt, den ich mache, gehe ich durch das Nirvana durch. Das heißt, ich gehe eigentlich den Weg des Buddhismus, komme aber wieder zurück im Grunde. Und das heißt, vieles auch von den Lebensgewohnheiten oder sonst was kann man sich durchaus was abschauen. Und also diese Ruhe zu entwickeln, diese Gelassenheit in vielen Situationen. Auch das, ich habe alle Zeit der Welt, na sicher. Sicher, die Ewigkeit ist meine, also das ist so gesehen.
Und die Schonende im Prinzip, das, den anderen nicht so zu zerstören. Die Schonende, das ist halt auch nicht der Beste.
Ja,
das Gegenteil. Ja. Der Buddhismus, der will ja das Schonen.
Absolut, und ja, ja.
Mit Gewalt da herum. Ja. Das ist ja was Positives, was der Westen ja so nicht hat. Der will ja mit Gewalt.
Ja, 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 richtig. Richtig, ja, ja, richtig. Also das und eben überhaupt uns später dann zu lernen, also überhaupt aus unseren physischen Inkarnationen herauszukommen, wird das einmal sehr bedeutend noch werden. Da steckt viel dahinter und das ist ja nicht mehr so fern die Zukunft. Aber es gehört der andere Aspekt dazu, in Wahrheit. Das ist das Neue, was halt hereingekommen ist dadurch.
Du meinst, in dem Moment, ja, wo der Buddhist jetzt diesen Aspekt, dass es ja weitergeht, ja, dass er wieder Neues hereinbringen muss, ja, obwohl er
schon
was hergeben hat, das ist das Wesentliche.
Das ist das Wesentliche, ja. Ich muss sozusagen das alles hergeben können, auflösen können, aber der nächste Schritt ist auch wieder was hereinbringen und im Großen dann eben für überhaupt die nächste planetarische Inkarnation.
Aber geht es immer nur im Kleinen, nicht?
Auch bei jedem kleinen Schritt, das heißt, ich mache was, ich mache einen schöpferischen Akt oder was und dann löse ich mich davon. Und lass es wieder verschwinden. Ich meine, das ist eigentlich im Künstlerischen so wichtig. Nicht jetzt, ich habe das Werk und jetzt konserviere es und mit dem gehe hausieren von A bis Z. Ich muss eigentlich, um für den nächsten schöpferischen Akt frei zu sein, im Grunde es loslassen. Es loslassen, in Wahrheit. Ich meine, jetzt rede ich nicht vom Museumssturm oder sonst was, aber im Grunde, aber man sieht es auch, es geht über in den Künsten, ist immer stärker geworden die sogenannten Zeitkünste, das was absolut vergänglich ist, nicht mehr Theateraufführung. Das ist ein Abend, das sind 2-3 Stunden oder was und da ist es weg und das ist, kommt in der Form nie wieder und das war in dem Moment da. Das heißt, ich habe es hereingeholt, total, und habe zugleich die vollständige Auflösung wieder zugelassen. Es verweht wie nichts. Es ist weg. Und auch in der Malerei nicht umsonst. Es gibt immer mehr so Sachen wie Action Painting und Performances und das, wo der Akt des Entstehens das Wichtige ist. In dem Moment spielt es sich ab und nicht das Werk, das konserviert wird. Das wird immer mehr voranschreiten. Das ist gar keine Frage. Also, weil wir sind in der Phase, wo wir eigentlich auflösen müssen, aber trotzdem noch immer wieder neue Impulse rein. Aber nicht so, dass die für die Ewigkeit sozusagen in physischer Form bestehen bleiben, sondern dass wir nur an dem Schöpfungsakt wieder neue Kräfte dazu gewinnen, die wir dann für die Zukunft haben. Also das wird immer mehr. Dadurch lassen wir aber auch immer mehr los, das was beharrt, das beharrlich ist, das müssen wir immer mehr loslassen, bis wir irgendwann einmal das ganze Physische loslassen, das so wie ein Block halt da liegt. Dem gehen wir immer mehr entgegen. Das heißt, es wird sicher auch eine Zeit kommen, wo wir nicht mehr so an was Gott wie viel 100.000 materiellen Gütern hängen werden. Das, also liegt noch einiges vor uns, aber äußerlich gesehen ist die Zeit nur mehr sehr kurz, aber trotzdem, es werden so viele Entwicklungsschritte passieren da drin, dass die äußere Zeit ist wirklich immer sehr in uns, ja. Auf das steuern wir zu, aber das heißt nur, wir müssen weiter tun, möglichst intensiv. Also es gibt kein Vertagen mehr in Wahrheit. Das wird immer fataler, wenn Menschen es versäumen. Es wird für sie einfach fatal und für die Gesamtentwicklung auch, weil jeder Mensch, der nicht seines dazu beiträgt, ist ein Riesenverlust in Wahrheit. Weil eben der neue Jupiter wird bereits mit dieses Antlitz dadurch tragen, dass jeder einzelne Mensch einen individuellen Beitrag geleistet hat. Das heißt, die Natur dieses neuen Jupiter wird ein ganz anderes sein als unsere heutige. Ich meine, wie das genau wird, kann man noch natürlich nicht voraussagen, aber sie wird jedenfalls den Prägestempel jedes einzelnen Menschen haben drinnen, in Wahrheit. Und was ein einzelner Mensch nicht einbringt, fehlt dieser Natur dann. Es ist nicht, natürlich, das große Ganze wird noch von anderen Schöpfergöttern geschaffen, aber unser Teil wird ein wesentlicher sein, um das mitzubestimmen, in viel individualisierterer Form. Naja, das sind so ein paar Gedanken dazu.
Danke. Okay.